Meine sehr verehrten Damen und Herren, Parkettreihe 1. Nach längerer Zeit mal wieder freue ich mich und tatsächlich heute mit zwei Kollegen. Sonst haben wir immer nur einen Gast, aber hier sind heute zwei. Auf der Couch sitzen die beiden zusammen. Ein herrliches Bild, schade, dass Sie das nicht sehen können. Aber ich freue mich ganz besonders auf zwei der Berlin-Comedian-Harmonists, Holger Off und Olaf Brauschke. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, noch sitzen wir hier im Schiller-Theater. Unsere Geschichte dauert etwas länger. Warum denkt ihr denn, dass ausgerechnet ihr beiden hier sitzt und nicht die anderen vier?
Naja, das liegt wohl daran, dass wir beide richtige Gründungsmitglieder der Berlin Comedian Harmonists sind und von Anfang an bei deiner großartigen Inszenierung dabei waren.
Genau, das ist der Grund. Also es ist tatsächlich ja so, dass, wenn wir uns mal ganz zurückerinnern, vor 25 Jahren war das übrigens. Also jetzt tatsächlich fast auf das Datum genau. Also im Dezember 97 hatten wir Premiere von Veronika, der Lenz ist da, die Comedian Harmonists. Und das hat ja wirklich eine spannende Entstehungsgeschichte, das Stück, weil man glaubt es heute gar nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt kannte niemand mehr Comedian Harmonists. Es kam zwar dann der Film auch fast gleichzeitig raus, aber es war so, dass es überhaupt keinen Vorverkauf zum Beispiel für dieses Stück gab, weil kein Mensch irgendwas damit anfangen konnte. Das war wirklich im kollektiven Bewusstsein weggesickert. Ja? Ja, und dann kam Gottfried Greifenhagen mit Franz Wittenbrink im Gepäck auf mich zu und hatte diesen Vorschlag, die Geschichte der Comedian Harmonists ein Stück zu machen. Und dann gingen die Probleme auch schon los, denn wir mussten ja Leute finden, die erstens das musikalisch können, was damals auch keiner konnte, also sich keiner wirklich zugetraut hat. Und zum anderen mussten wir Leute finden, die auch Schauspieler sind und dann einigermaßen so aussehen wie die Original Comedian Harmonists. Und zwei von denen, die ich vorgeschlagen habe, unter den wirklich Hunderten von Sängern, die wir gesehen haben, wart ihr beide zufällig wirklich. Mit Holger, du hast schon vorher bei uns am Theater gespielt, daher kannte ich dich.
Genau, Othello darf nicht platzen von Ken Ludwig. Mhm. Und das haben wir damals 175 Mal gespielt und ich dachte, das ist ja irre viel. Wenn wir nachher drauf kommen, wie oft wir Veronika gespielt haben, dann sieht man, dass das gar nicht so viel ist.
Und du, Olaf, wir haben uns auch schon vorher kennengelernt gehabt.
Im Magazintheater, genau, liebe Jelena Sergejewna, ich glaube, Vitya oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle hieß, habe ich gespielt. Genau, im Magazintheater, ja, das war, glaube ich, unsere erste Begegnung.
Ja, ja, war auch ein tolles Stück übrigens, fällt mir dabei ein. Also lohnt sich eigentlich mal wieder anzugucken. Mal gucken. Ne? Also genau, ja, das war unsere erste Begegnung. Magazintheater kann man auch noch mal benennen dabei. Es war ja eine spannende Zeit. Auf jeden Fall wart ihr zwei von denen, die ich mit ins Rennen geworfen habe, bin ich ganz stolz drauf. Und heute seid ihr wirklich die, die als einzige vom ersten Ton sozusagen bis noch viele weitere Jahre dabei sind. Und später muss ich ja natürlich korrigierend eingreifen. Später erst die Berlin Comedian Harmonists, nachdem es ja die Truppe von dem Stück erst war. Genannt worden. Genau. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und inzwischen sind ja nicht nur 25 Jahre vergangen, sondern es gibt euch immer noch auf der Bühne und zwar sehr, sehr erfolgreich nach wie vor. Das ist ja wirklich ein Wunder, muss man sagen. Also wenn man zurückblickt, wie wir damals angefangen haben zu suchen, da kommen wir bestimmt nochmal gleich dazu, wie wir das zusammengestellt haben, wie schwierig das war, die ersten Arrangements da wirklich ins Leben zu bringen, ja. Und was es dann für ein Erfolg war und dass ihr heute immer noch da seid und vor allen Dingen um die ganze Welt reist. Ich krieg ab und zu kleine Nachrichten. Letztens aus Südamerika, glaube ich. Ne? Mhm. Wie kommt es dazu, dass ihr so viel jetzt und immer noch unterwegs seid?
Naja, im deutschsprachigen Raum sowieso, aber eben hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber dann haben wir immer wieder das Glück und es fing, also dieses weltumspannende Glück, das fing einerseits an, als wir die ersten Male mit der MS Deutschland damals noch mit dem Traumschiff 6 große Reisen gemacht haben, von der Südsee bis Spitzbergen. Und dann kam 2009 der André Rieu auf uns zu. Der wollte hier ein großes Ding machen in Berlin und das überschnitt sich dann mit dem 3. Oktober mit 60 Jahre Deutschland. Aber da fing unsere Zusammenarbeit an. Er hat uns dann nach Heidelberg eingeladen und diese erste Zusammenarbeit, die hat sich so toll gestaltet, dass man merkte, dass man sich doch auf Augenhöhe begegnen kann. Und er hat uns dann gleich 2010 eingeladen zu seiner ersten Welttournee, da haben wir dann auch erstmal nur den deutschsprachigen Raum gemacht und 5 Jahre später ging es dann um die Welt. dann nochmal anschließend gleich Australien ran und hat immer so einen 5-Jahres-Turnus und der war jetzt 2020 wieder. Da fing alles dann wieder an mit einer Welttournee, die unterbrochen wurde durch Corona und jetzt fortgesetzt wurde. Und jetzt sind wir gerade letzte Woche Dienstag wiedergekommen. Mittwoch sind wir wiedergekommen. Dienstag war das letzte Konzert in Sofia.
In Sofia.
In Aris Geburtsstadt.
Ah ja.
Das Ari ist natürlich ein Kreis, der sich hier schließt. Das stimmt.
Ah ja, Ari Leschenkov, der erste Tenor, genau. Der Comedian Harmonist, der Original Comedian Harmonist, den du ja dann, Holger, gespielt hast. Richtig. Nicht gespielt hast, sondern immer noch spielst.
Wir hoffen ja darauf, dass du das Stück auch nochmal wieder aufnimmst, genau, weil das Stück ist unsterblich. Jetzt. Und vielleicht darf ich noch was dazu sagen, warum es uns immer noch gibt. Das hängt, glaube ich, aber auch neben dem, dass wir dich und Greifenhagen hatten, zum großen Teil an Franz Wittenbrink, weil er hat natürlich mit uns zusammen versucht, diesen Originalsound hinzukriegen und hat sehr hohe Maßstäbe angelegt. Und weshalb, es gab ja viele Nachfolgegruppen, die dann sich an den Erfolg rangehängt haben. Die meisten haben sich glücklicherweise irgendwann wieder aufgelöst. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie nicht durch diese harte Schule gegangen sind. Dass das nämlich alles auch mit Verzicht zu tun hat. Aufs eigene Ego, zumindest ein Stück weit. Dass man den Gesang so reduzieren kann, dass er verschmelzen kann. Und ich glaube, deswegen gibt's uns noch. Und deswegen laden uns Leute wie André Rieu ein, weil der einfach auch ein Gespür hat, wo ordentlich musiziert wird.
Ja, und gerade was du sagst, dieses Ego hinten anstellen, das war ja wirklich ein riesiger Prozess in dieser Probenarbeit, nicht nur musikalisch, sondern auch eben, was die Figuren anging, überhaupt eine Gruppe zu sein, also ein Ton, ne? Also ein Klangkörper zu werden. Das war, weiß ich noch, das wurde einem ja nicht beigebracht. Ne? Und die Suche allein schon von den Stimmen war ja wahnsinnig schwierig. Als wir sie dann endlich hatten, war genau das oft Potenzial, wo auch Krisen natürlich da waren. Ich weiß noch, ihr habt, glaube ich, ein halbes Jahr vor Probenbeginn habt ihr musikalisch angefangen zu proben. Und jeder hatte mal zwischendurch seine kleine oder große Krise, weil das Gefühl war da, das schaffen wir nicht, das geht gar nicht. Oder? Wie habt ihr das erlebt?
Ja, ich habe es aus meiner Sicht so erlebt, dass Wittenbrink natürlich auch ein gewiefter Hund ist. Also der hat jetzt nicht gesagt, sing mal wie die Comedian Harmonist, mach du mal leiser, sondern er hat uns erstmal schön machen lassen und gegen die Wand laufen lassen und die Töne lernen lassen, das schon. Und dann hat er, glaube ich, gemerkt, die sollen das selber merken, dass das so nicht klingt. Er hat natürlich manchmal Hinweise gegeben, aber wenn wir uns in Aufnahmen angehört haben, dachten wir, ja, es klingt wie ein Feuerwehrchor, wenn jetzt jeder hier aussingt und zeigen kann, was er doch für eine tolle Stimme hat, dann wird das nichts. Und dann hat sich erst nach und nach, und das haben wir, glaube ich, selber bis zur Premiere nicht gewusst, hat sich das so korrigiert, dass es dann nachher dieser unglaubliche Erfolg war. Mhm.
Ja, das muss man wirklich sagen, kann man gar nicht oft genug betonen. Aber du wolltest noch was sagen, Olaf?
Ja, es gab, was Holger sagt, anschließend daran, es gab für mich einen ganz, ganz tollen Moment. Wir haben ja Franz immer besucht im Schauspielhaus Hamburg, so 14-tägiger Rhythmus. Und wir haben uns immer so 2-3 Nummern angeguckt und haben die dann auf Kassette, wurde das ja damals noch aufgenommen, dass jeder zu Hause üben kann. Und er hat die Kassetten dann vervielfältigen lassen und dann sind wir wieder zur Probe gekommen und es lag immer ein Wust dann von Kassetten da, immer hier 3 Lieder, da 3 Lieder und zwischendrin natürlich auch die Originalaufnahmen, um immer wieder reinzuhören, wie haben die es eigentlich gemacht. Und kurz vor der Premiere, als wir die Sachen dann relativ fertig hatten, da ist es dann wirklich einmal passiert, dass einer sagte, komm, den Schatz, den müssen wir uns nochmal von den Originalen anhören. Und dann haben wir uns da um den Kassettenrekorder rum gruppiert und hörten die Kassette, bis dann eine Stelle kam, wo Franz was verändert hatte, wo wir merkten, wow, das waren wir gerade. Das war so, da ist der erste Stein mir auf alle Fälle vom Herzen gefallen.
Ja, also ich weiß noch, diese Erkenntnis, auch ab und zu war ich ja auch dabei, auch bei den musikalischen Proben, selten natürlich, aber auch später, diese Erkenntnis, dass man beim Solo, weil es wechselt ja ständig in diesen Arrangements, ne, wer hat die führende Stimme, nicht drüber singen muss über die anderen, sondern dass die anderen eher einen Schritt zurücktreten, also stimmlich in dem Fall. Das war ja wirklich, das weiß ich noch, das war eine unglaubliche Erkenntnis, auch für euch, die ja musikalisch alle vorgebildet waren. Und wir hatten ja auch Leute dabei, die wirklich ausschließlich von dem Operngesang her kamen. Das war ganz neu, ein neuer Gedanke, ja, und das war gar nicht so einfach. Weil natürlich jeder sich auch selbst erstmal hören musste, bin ich da noch richtig und so weiter, oder den Nebenmann hören musste, das Klavier hören musste, war alles gar nicht so einfach.
Ja, auch die Konzentration. Wir haben ja damals die ersten Vorstellungen oder das erste halbe Jahr, glaube ich, dauerte ja 3 Stunden die Vorstellung. Wir haben Haben wir da 30 Nummern gesungen? 28?
Nee, so viel nicht.
Aber sehr viele.
Sehr viele. Also ich glaube, jetzt sind es noch 23 und da waren schon noch 4, 5 mehr ganz zum Anfang drin. Also sagen wir 28. Und 28 Nummern, sich nicht nur auf sein Solo zu konzentrieren oder die Soli, die man hat in den einzelnen Stücken, sondern wie du sagst, eigentlich immer ums Ganze, nämlich dieses, wann gehe ich zurück und wann lassen mich die anderen, das war Wahnsinn.
Ja. Also ich erinnere mich tatsächlich, das war natürlich auch für mich persönlich ein schöner Moment oder überhaupt, dass wir es überhaupt bis zur Premiere geschafft hatten. Ich weiß auch, bei der letzten Probe haben wir noch eine Szene rausgeschmissen und umgestellt, damit das die Information, die in dieser Szene drin war, trotzdem im Stück drin ist. Und wir waren wirklich, es war wirklich nicht klar, dass das überhaupt verständlich ist, was wir da machen, dass eure Kunst überhaupt gesehen wird. Und dann war es ja wirklich ein enormer Erfolg. Und ich weiß noch, dass die Kassiererin zu mir kam und hat gesagt, glaubst du nicht, komm mal mit zum Kuder, was da los ist. Und die Leute standen wirklich um die Ecke. Also sie standen an der Kasse an, um die Ecke, um Karten für dieses Stück zu kriegen, was vorher überhaupt keinen Vorverkauf hatte. Ja, also es war wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit, war es ein enormer Erfolg. Für uns auch super damals, weil den Kudamm-Bühnen ging es nach der Wende nicht nur gut. Und gerade in dem Jahr war es ganz schwierig. Da gab es einmal Pension Schöller von meinem Vater. Mhm. Und dann, obwohl ich gerade mich verkracht hatte, zum Glück die Komödie der Harmonists, habe ich durchgesetzt und war natürlich dementsprechend besonders happy.
Ich erinnere auch noch, es war eine ältere Kassiererin, die ihr damals noch hatte. Den Namen habe ich leider jetzt vergessen. Jedenfalls, ich weiß noch, sie war ja ständig am Telefon in ihrem Kassenhäuschen und ich ging mal vorbei und dann sagt sie, ja, und wenn Sie jetzt Helmut Kohl wären, ich habe keine Karten mehr. Wir können auch keine Stühle mehr reinstellen. Es ist voll.
Helmut Kohl war bis nie da, glaube ich, ne? Einer der wenigen Politiker, der nie da war.
Ja, ich hätte das ja echt gar nicht. Aber ja, dafür haben wir ja andere bedeutende Leute gehabt, wie zum Beispiel Franz Beckenbauer. Das war, ich weiß nicht, wie Horst da ausgerastet ist. Horst, der große Fußballfan.
Horst Maria Merz hat in der Originalbesetzung Erwin Boots gespielt.
Genau. Und dann war Beckenbauer in der Vorstellung, konnte sich ja gar nicht mehr konzentrieren. Er guckte ja nur noch zu Beckenbauer.
Genau. Also apropos dieses Rausgucken, das war ja auch spannend. Also auch daran erinnere ich mich auch, dass wir wirklich das ganze Stück ja bei den Proben vollgestellt hatten mit Choreografien. Also was macht wer zu welchem Lied, wurde stark mimisch unterstützt, weil wir ja lustig sein wollten. So hatten wir die Comedian Harmonists bis da verstanden. Und dann kam so eine entscheidende Probe, wo Greifenhagen und ich davor saßen und dachten, irgendwie funktioniert das alles nicht. Und uns dann wirklich auf den Wortwitz konzentriert haben oder auf den musikalischen Wortwitz, muss man ja tatsächlich sagen. Also dass in der Musik und in den Worten und wie wird was gesungen und wie wird was gefühlt, dass das eigentlich der Witz war.
Das erinnere ich auch noch ganz genau. Und mir ist da ein großer Stein vom Herzen gefallen, nicht nur, weil ich jetzt nicht der größte Tänzer vor dem Herrn bin, sondern hauptsächlich, weil ich genau das gespürt habe, dass man von der Musik ablenkt. Und die Musik ist schon so aufregend und spannend genug, da brauche ich gar nichts. Und wir haben ja manche Gruppen hinterher mal besucht und geguckt und wenn die sich dann da die Brustwarzen gedreht haben bei Schöne Isabella, dann wurde einem schon ein bisschen schlecht. Richtig. Also das ist alles nicht nötig. Die Musik ist so witzig und auch so rührend. Die langsamen Stücke, da braucht man auch keine Choreografie.
Nee, genau. Und das ist auch wieder das, was du vorhin mit dem Ego gesagt hast, denn genau das muss wirklich auch da als Schauspieler auch ein Stück weit nach hinten treten. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass jede weitere Truppe, und ich habe ja selbst dann, weil ihr gar nicht alles bedienen konntet, ja, wir haben ja noch ein Nachfolgestück gemacht, wir hatten eine Extragruppe, die Städte bedient, die ihr nicht bedienen konntet und so weiter. Ja. Die sind ja alle mit großen Vorhaben, wollten sie weitergehen und sind alle meiner Ansicht nach genau daran gescheitert, nämlich nicht zu begreifen, dass dieser Schritt zurück von mir selbst so wichtig ist. Ja. Weil genau, es wurde in dem Augenblick gelacht über so eine Sachen, wie du gerade beschreibst, Gags, aber es ist eben Schal. Und da ist eure Kunst doch sehr viel höher anzusiedeln.
Da habt ihr uns auch immer gut zurückgepfiffen, muss ich sagen. Also du und auch der Gottfried Greifenhagen, gebt dem Affen keinen Zucker, hat er immer, wenn er mal wieder geguckt hat, weil es ist automatisch immer größer geworden, als es eigentlich gedacht war. Zwar minimal größer, aber so viel größer, dass wenn ihr wieder geguckt habt bei einer Wiederaufnahme, immer wieder gesagt habt, zurück, zurück, zurück. Und das sind wir noch dankbar für, weil wir das natürlich heute in uns tragen, gerade Holger und ich, weil wir es eben so oft erlebt haben und eben dadurch auch weitergeben können.
Ja. Übrigens, wo wir von Gottfried Greifenhagen sprechen, das muss man nochmal sagen, er hat das erkannt, nicht von der Musik abzulenken, er hat aber letztendlich hat er sich genauso verhalten wie wir. Er ist nämlich auch zurückgetreten. Denn ich erinnere noch, als wir die erste Fassung gelesen haben, In meiner Erinnerung haben wir 10 bis 14 Tage das Stück nur gelesen und zurechtgestutzt, weil mancher Dialog doch zu Papieren geraten war. Und da war er überhaupt nicht beleidigt, sondern war uns dankbar. Und das, was wir damals zu sechst erarbeitet haben, ist die heutige Druckfassung im Verlag. Das muss man nochmal sagen. Genau. Und da haben wir einige Dinge, haben wir mit kreiert. Und da hat Greifenhagen nicht gegen rebelliert, sondern war uns dankbar dafür.
Nee, im Gegenteil. Das war eine ganz große Qualität von ihm, dass er ja auch mir freie Hand gelassen hat, also wenn ich mit Vorschlägen kam oder eben auch euch. Und dass er eher bereit war für das positive Ergebnis, als für sein Ego nach vorne zu stellen. Mhm. Aber das war wirklich, das war schon ganz besonders, diese Zusammenarbeit.
Ja, das war schon. Muss man auch mal den Konrad F. Geier erwähnen, der damals die siebte Rolle, also als siebte Figur alle anderen schauspielerischen Sachen auf der Bühne geschrieben hat. Der ist mir nämlich auch noch sehr in Erinnerung, dass er mit großer Neugier das alles verfolgt hat, was wir da machen und auch zu den musikalischen Proben gekommen ist und auch sehr viel, wenn er konnte, mit eingegeben hat, eingebracht hat ins Stück.
Absolut. Und Texte sind natürlich heute noch im Stück, also was man ja
von jetzt ihm auch,
beim Verlag bestellen kann.
Ja, und er hat ja diese sinisteren Charaktere so überzeugend gespielt, dass ich immer ein bisschen Angst vor ihm hatte, muss ich sagen. Ja,
das man muss aber auch sagen, dass alle natürlich, die seither da mitgemacht haben, alle ihren Beitrag geleistet haben. Das war, also zum Glück ist das Niveau nie nach unten gegangen. Also das ist uns tatsächlich gelungen, muss man mal sagen. Ja, und jetzt ist es ja so, dass ihr natürlich als Berlin-Comedian Harmonist, wenn ihr auf der Bühne steht und ja zum Glück auch nach wie vor bei uns immer wieder zu Gast seid, also zum Haus dazugehört, möchte ich mal sagen, ist es nach wie vor schön, für mich jedenfalls, euch immer wieder zu sehen. Ne? Ob das jetzt zu Advent ist oder zu Weihnachten oder zu Neujahr oder einfach mal nur so als Konzert, macht einfach Spaß. Und es ist ja wirklich auch gelungen, auch die neuen Mitglieder einzugliedern. Das ist nach wie vor eine sehr homogene Gruppe, finde ich.
Ja, absolut. Es ist ja auch, wie du dir vorstellen kannst, mit 6 Leuten gar nicht immer so leicht, menschlich, dass man so viel zusammen ist. Aber das hat diese Gruppe, finde ich, jetzt die jetzige Gruppe auch beispielhaft geschafft, neben allem, was hinter der Bühne ist und an Animositäten es geben mag, keine Ahnung. Wenn wir auf der Bühne sind, dann haben wirklich alle Lust, es genau so richtig und schön und bescheiden zu machen. Und deswegen bin ich jetzt gerade sehr glücklich mit der jetzigen Besetzung. Das läuft musikalisch wirklich gut. Klopf auf Kopf. Das können Sie leider nicht sehen.
Aber es war wunderschön. Was mir gerade eingefallen ist, dass ja tatsächlich, es war damals angesetzt, glaube ich, für 2 Monate das Stück nach der Premiere. Und wir haben es dann, glaube ich, in der ersten Rutsche ein halbes Jahr gespielt oder so. Also es wurde auf jeden Fall sofort verlängert, was ja eigentlich immer gar nicht geht, weil es gibt ja Nachfolgestücke und Verträge und so weiter. Aber in dem Fall musste man das tun. Genau dasselbe ist dann in Hamburg passiert. Mhm. Auch da war es erstmal nur kurz angesetzt und dann wieder und wieder und wieder. Und du hast vorhin die Anzahl der Vorstellungen angesprochen. Wie viel hat man denn zum Schluss von dem Stück?
Von Veronika hatten wir ganz genau 850 Vorstellungen.
Mehr nicht. Jetzt hätte ich 1000 gedacht.
Ja, das ist tausende
Konzerte. Das ist natürlich eine Sensation, wenn man weiß, wie viele Theaterstücke normalerweise gespielt werden. Also wenn man auf 50 oder 100 Vorstellungen kommt, ist man in der Regel sehr, 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 sehr stolz. Und 850 allein in dieser Besetzung ist natürlich eine Sensation.
Ich erinnere mich noch, zur 100. Vorstellung bekamen wir vom Haus jeder eine Flasche Champagner.
Donnerwetter.
Dann in der Garderobe. Bei der 200. war nichts mehr. 300. war nichts mehr. War gar nichts mehr. Und nach der 500. haben wir Gottfried Greifenhagen getroffen und ich sagte ihm so ganz flapsig, na Gottfried, jetzt bist du ja Millionär geworden, oder? Und er sagte, ja, ihr doch auch, oder?
Ja, ich sag, nee,
leider nicht. Tantiemen sind doch noch höher.
Nein, aber es war ein kleiner Fehler von mir damals, muss ich sagen, ich war noch nicht so geschäftstüchtig damals. Ich hätte mich natürlich auch mit in die Tantiemenliste mitschreiben sollen damals. Hätte bestimmt niemand was dagegen gehabt, später schon.
Aber trotzdem, wie du weißt, war das ja mit Gottfried auch bis zum Schluss eine Freundschaft. Wir haben uns ja getroffen. Wir waren auch gemeinsam, weiß ich gerade, wir drei waren auf der Beerdigung, die ja irgendwo
mit Franz Wittenbrink zusammen.
Richtig, irgendwo in der Lüneburger Heide oder wo war das? Bei Bremen oder so. Jedenfalls, also wir waren und doch miteinander sehr verbunden.
Absolut, absolut. Und war ja auch wirklich ein ganz toller Mensch, also der, von dem man wirklich was lernen konnte. Na, genau wie von Franz natürlich auch, immer wieder.
Genau. Ich weiß noch, Gottfried vermisst immer die Bockigkeit. Ich brauche hier einfach mehr Bockigkeit.
Ein bisschen mehr Bockigkeit.
Aber ihr habt natürlich, ihr seid viel rumgekommen. Das ging ja schon damals los. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die unbedingt mal verewigt werden müssen? Oder bleibt das alles im Geheimen?
Na, wir müssen ja doch ein paar interessante Anekdoten, glaube ich, müssen wir erzählen.
Müsst ihr erzählen.
Oh, eine der beliebten Anekdoten ist, eines Tages in der Vorstellung saß ein Mann in der ersten Reihe und er sah wirklich aus wie Ari Leschnikow. Und ja, das ist doch der Sohn. Und dann hat er immer, ich weiß noch, ein Freund, ein guter Freund, da wurden wir so ein bisschen zu schnell. Und dann hat er so mit den Händen so Mamonsuche hier, nicht so, ne? So hat er immer mitdirigiert. Dann hat er nachher in einem kühlen Grunde hat er, sein Gesicht war in Wasser gebadet vor Tränen. Und als das Stück dann ganz zu Ende war, nach irgendwo auf der Welt, da stand er auf, drehte sich zum Publikum, machte die Bewegung und alle standen auf. Also der hatte eine echte Führungspersönlichkeit. Es war eine tolle Begegnung.
Aber es war nicht verwandt davon.
Es war leider nicht der Sohn von Ari.
Ich weiß noch, ich erinnere mich gerade an etwas ganz in der ersten Rutsche sozusagen, ganz am Anfang. Da war ich zufällig in der Vorstellung und es gab Tumult im Publikum, als der Kantor sein Lied gesungen hat, sein Lied geübt hat, wo er demnächst hätte auftreten müssen in der Synagoge. Und da gab es tatsächlich narzisstische Beschimpfungen. Ja, und ich habe hat einer so vor sich hingeschimpft, so weiß ich was, irgendwelche Nazisprüche. Und das Bedeutende war daran, dass ringsherum das Publikum sofort angefangen hat, auf den einzuschlagen.
Ja, mit Programmheften, ich erinnere mich an.
Genau. Und ich stand hinten in der Vorstellung, bin sofort hin und von der Bühne kam auch ein Techniker, der das auch mitgekriegt hat, und wir haben den dann zusammen rausgeworfen unter Applaus des Publikums. Ja, also da
ist sogar der Vorhang zugegangen.
Ja,
gefühlt so lange für einen Theatermoment.
Genau. Und ich glaube, du hast ihn rausgeschmissen und seine Mutter, mit der er da war, die blieb sitzen im Publikum.
Ja, ja.
Sagt ja auch einiges.
Ja, ja, aber die haben wir trotzdem dann, die ist dann auch draußen
kompromittiert
worden. Ja, ja, sie war nicht sehr einverstanden. Ja. Es ist so über ihn gekommen. Aber es war also echt ein Schreck. Ne? Also es war ein Schreck und das ist 25 Jahre her. Also es ist heute wieder leider immer noch aktuell. Ja, es hört einfach nicht auf. Unverständlich. Aber ich fand das so toll an dem Stück, dass wir da wirklich auch ein Stück politische Geschichte erzählen konnten. Also weil es so schön nah war, es war eine Berliner Geschichte. Es war natürlich so, dass dieses weltberühmte Ensemble durch die Nazis zerstückelt wurde und nicht wieder in dieser Konstellation auftreten durfte. 3 Mitglieder waren jüdisch. Und das war doch ziemlich nah. Ne? Es ist einem doch ziemlich nah gegangen, dass in Deutschland sowas mal möglich war und nie wieder kommen soll, möglichst.
Na, ich weiß noch von meinen Eltern, da schließt sich ein bisschen der Kreis, was du zum Anfang sagtest, dass das Comedian Harmonists überhaupt nicht in den Köpfen im Gedächtnis war. Und als meine Eltern das Stück gesehen haben, auch Tränen überströmt, die sagten, das ist gefühlt für sie das erste Mal, dass sie diese Zeit anfangen aufzuarbeiten. Jetzt sind sie 39 geboren, also als wirklich ganz kleine Kinder den Krieg erlebt, aber eben diese Nachkriegszeit. Und dann noch in der DDR kam ja auch noch mal zusätzlich dazu, wo halt über so eine Sachen anders gesprochen wurde. Der Feind war ja immer im kapitalistischen Ausland. Und dass man überhaupt diese Zeit noch mal so aufarbeiten konnte, was damals, wie gesagt, im Geschichtsunterricht totgeschwiegen und danach kein Thema mehr war. Es sollte ja alles rosig sein und toll, Wirtschaftswunder. Das fand ich schon toll, also sozusagen Teil dieser Geschichte zu sein und zu merken, dass man bei vielen Leuten was rührt, was ich bei dem Stück überhaupt nicht gedacht hätte. Also dass das jetzt da andockt.
Ja, es war ein Stück Geschichtsstunde auch. Ja. In seiner Einfachheit, muss man ja auch sagen. Mir fällt gerade ein, dass du gesprochen hast, für alle Truppen, die sich dieses Stück heute annehmen und in die Noten gucken und sich wundern, dass die Rolle Colleen im Ursprung der zweite Tenor war, aber bei uns und seitdem, glaube ich, in dem ganzen Verlagswesen natürlich ein Bariton, weil hat nur mit dir zu tun, weil wir dich unbedingt haben wollten und du stimmlich super drauf lagst, aber optisch die falsche Rolle warst sozusagen. Und dann haben wir schlichtweg getauscht. Wir haben so getan, als wäre Colleen der Bariton, der erste Bariton. Und so ist es in allen Noten. Ja, da haben wir ein bisschen in die Geschichte auch noch eingegriffen.
Naja, und dann eine berühmte Anekdote, natürlich jedenfalls aus meiner Erinnerung, korrigiert mich. In Hamburg hatten wir eine große Jubiläumsvorstellung und Helmut Schmidt und Loki Schmidt saßen in der ersten Reihe Und nach der Vorstellung waren sie natürlich im Foyer, Zigarette rauchend, beide. Und Helmut Schmidt kam auf mich zu, so erinnere ich es, legte die Hand auf die Schulter und sagte, fabelhaft.
Das war die Adelung.
Die Adelung. Das
Was ich noch weiß, was ein ganz berührender Moment war, als wir in Kopenhagen, da hat uns ein Theaterliebhaber, hat es möglich gemacht, dort ein Theater zu organisieren. Da hattest du damals auch noch das Management.
Stimmt.
Und dann
stimmt.
sind wir dahin, das war auch noch ganz aufregend mit Nachtzug und Fähre. Und dann waren wir da und waren erstmal schon überwältigt, weil ganz viele Autogrammjäger am Eingang standen, was wir hinterher so ein bisschen relativiert hatten, dass wir dachten, das kann gar nicht sein. Wir waren noch so jung und eben auf Deutschland beschränkt. Das kann gar nicht sein, dass die schon uns gekannt haben. Aber es war natürlich sehr rührend gemacht, aber wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Und dann war unser Konzert, war das damals nicht das Theaterstück, schon ein Konzert. Dann war das zu Ende und dann kam er mit einem kleinen Bollerwagen mit Champagner drauf auf die Bühne. Und wir kriegten jeder ein Glas Champagner und dann packte das ganze Publikum, jeder holte einen Zettel raus, den er vorher verteilt hatte, mit den Noten von, das weiß ich nicht, ob sie auf Wiedersehen gesungen. Auf Wiedersehen. Und hat uns das Publikum dort hat uns das auf Wiedersehen gesungen. Das war wirklich.
Das war rührend.
Ja. Das stimmt, der erinnert mich jetzt noch. Wahnsinn. Ich habe gerade die ganzen, wir müssen ja schon wieder umziehen, wie die Welt schon weiß, vom Schiller Theater jetzt erstmal an Potsdamer Platz, habe ich gerade die ganzen Kisten gefunden aus dieser ganzen Zeit mit den ganzen Verträgen außerhalb von dem Theaterstück, weil das ging ja wirklich von 0 auf 100 durch die Decke, dass ihr auf einmal gebucht wurdet von Konzertagenturen, von Eventagenturen für irgendwelche Sachen. Ja, da, wie du sagst, war ich ja noch der Manager sozusagen und das hat uns ja alle völlig überrascht. Ja, wir waren ja alle neu in dem Gebiet. Ja, ich ja auch. Hab da beim ersten Mal, als wir angefragt wurden, habe ich irgendeinen Preis genannt, der mir völlig utopisch vorkommt. Der wurde bezahlt.
Den haben wir übernommen.
Das war die Basis. Das ist
richtig. Und ja. Ich habe meine Tagebücher mal durchgeblättert. Wir haben ja nicht nur 8-mal die Woche gespielt, also außer montags. Wir haben, glaube ich, immer eine Doppelvorstellung. Ne?
Ja, richtig. Im Rheinland, ja.
Und also haben wir 7 gespielt.
7-mal, genau.
7-mal.
Genau. Aber wir hatten den freien Montag durchgesetzt und dafür haben wir dann aber Samstag doppelt gespielt.
Stell dich mal vor, sowas muss man heute mal einem normalen Schauspieler, einem normalen Sänger anbieten. Damals war das schon der Montag, dass der nicht gespielt wurde, war eine Sensation. Euch zuliebe,
aber damit die Stimmen halten. Die haben ja nicht gesungen. Ne?
Ja, genau. Ja,
eben, aber es ist doch ein Wunder, ja, was ihr damals gemacht habt.
Und dann haben wir, und das habe ich jetzt gerade gelesen, ganz oft noch in der Woche noch nachts irgendwelche Galas gemacht, um 12 Auftritte beim italienischen Abteilung der Berlinale und was da alles war. Unglaublich.
Ja, wirklich unglaublich. Aber hat unheimlich Spaß gemacht. Es war eine super Zeit.
War echt, das war ganz großartig, intensiv.
Woran ich mich erinnere, ist unsere allererste Plattenaufnahme. Da sind wir in eine Kirche in Dahlem gegangen, weil die den besten Klang angeblich hatte. Und man dort euch ja, natürlich mussten wir euch ja zusammen aufnehmen. Also nicht Einzelstimmen, sondern in den
Gesamtklang. Das war die zweite. Wollte gerade sagen, die erste haben wir in Kreuzberg in einem Studio. Richtig. Und da weiß ich noch, dass wir nicht uns weigerten, aber wir sollten alle einen Kopfhörer aufsetzen, also beide Ohren zumachen. Und wir waren kurz, also das war nämlich, glaube ich, im Februar 98. Wir waren schon so trainiert.
Während wir spielten,
genau. Wir waren so dran gewöhnt, jetzt miteinander umzugehen, dass wir gesagt haben, ihr müsst das bitte umbauen. Jeder hört nur mit einem Ohr, dass wir zusammen singen können. Also es wurde eben live aufgenommen sozusagen, dass nicht wie üblich einzelne Stimmen, dass man die noch extra korrigieren kann. Wir haben gesagt, das geht gar nicht, wenn jeder da unter so einer Glocke singt. Und das war unser großes Glück, weil das ist das, was die erste CD ausmacht.
Das war ja noch unter Alfred Wagner und seinem Label Duophon. Das war die erste im Trickstudio. Und die zweite, die war in dieser Christuskirche in Dahlem.
Reimer Blut,
die war mit ihm. Und dann haben wir es ja wirklich geschafft, den Ruf so zu verfestigen, dass dann wir ein Angebot von der Deutschen Grammophon bekamen, was ja ein Klassik-Label ist oder das berühmteste Klassik-Label. Und mit denen haben wir auch eine CD gemacht. Die auch sehr schön geworden ist, muss ich sagen, ganz bunter Reigen, auch mit Eigenkompositionen, Texte von Pigor, da hat dann Franz Wittenbring auch komponiert. Arrangements kamen teilweise von John Bateman aus England. Der hat zum Beispiel das Originalarrangement von Time to Say Goodbye gemacht. Also die haben richtig teure Leute ins Boot geholt. Wir haben auch teilweise Aufnahmen mit Orchester gemacht, mit einem Filmorchester aus Polen. Die Platte ist gut geworden, aber für eine Firma wie Deutsche Grammophon hat die sich natürlich nicht häufig genug verkauft, so dass das dann die einzige blieb, die wir mit Deutsche Grammophon gemacht haben. Und dann kam die Firma Monopol auf uns zu. Das ist Meisel Verlag hier aus Berlin und bei denen sind wir jetzt unter Vertrag, machen mit denen, haben ganz tolle Zusammenarbeit. Und als die Deutsche Grammophon dann sagte, gut, jetzt nehmen wir die alte Platte aus dem Programm und Monopol dann anfragte, ob sie das Band übernehmen können. Nee, wir behalten die doch, die bleibt im Katalog. Also insofern haben sie gemerkt, da ist Interesse. Ja, das ist diese große Geschichte. Jetzt bei Monopol haben wir eine ganz tolle Weihnachtsplatte aufgenommen. Und die kann ich nur jedem Käufer empfehlen. Ganz tolle Lieder. Auch bei Spotify kann man sich die auch umsonst anhören. Aber viel schöner ist natürlich zu Hause, die zu haben mit dem Booklet, mit schönen Texten zu den Liedern. Weihnachtslieder aus aller Welt.
Und einem selbst komponierten Lied von unserem ersten Tenor Holger Off, der hier neben mir sitzt.
Weihnachtszeit. Ein sehr rührendes Lied.
Nee, wirklich toll. Also ist ja auch nicht oft, dass man es schafft, ein Weihnachtslied, also diesem Reigen der auserwählten Weihnachtslieder noch eins hinzuzufügen, was man wirklich gerne singt und hört.
Ja, aber jetzt, wollen wir natürlich auf heute auch kommen, jetzt seid ihr wieder hier im Schillertheater, für euch auch erstmal das letzte Mal, wer weiß, vielleicht seid ihr nochmal irgendwann im Schillertheater, aber unter unserer Direktion jetzt erstmal nicht, aber wir freuen uns, dass ihr die letzte Vorstellung hier auch spielt, erstmal das Adventskonzert natürlich, aber dann tatsächlich Silvester, die letzte Vorstellung von uns hier im Schillertheater. Also ich persönlich freue mich drauf, bin natürlich auch ein bisschen traurig, weil es wieder mal ein Abschied ist, aber ich finde es super, dass ich für mich persönlich dieser Kreis auch schließt mit euch hier. Wann haben wir das letzte Mal, Silvester haben wir öfter zusammen gefeiert, das weiß ich, aber das ist schon eine Weile her, ne?
Das muss eigentlich die Komödie auch die letzte gewesen sein.
Ja.
Nein, der Komödie war die letzte, das war mit Katharina Thalberg.
Raub der Sabinerin. Genau, da wart ihr nicht die allerletzten.
Richtig, aber wir haben dann noch so ein paar Abschiedslieder gesungen bei irgendeiner Veranstaltung.
Ja.
Da war diese Ausstellung mit den Bildern, Fotografien aus der Geschichte. Da haben wir noch ein paar Lieder gesungen. Da haben wir ja wirklich viele Tränen verdrückt, als wir das Theater verlassen mussten. Und jetzt geht es mir fast hier schon wieder so. Ich finde es jetzt hier schon wieder so heimatlich, weil wir haben hier ja auch ein paar Auftritte doch gehabt.
Ja.
Da haben wir auch noch den Heimann-Flügel bekommen. Für alle, die nicht wissen, was das ist der Flügel vom Komponisten Werner Richard Heimann, den uns seine Tochter zur Verfügung gestellt hat.
Der unter anderem was komponiert hat?
Hat geschrieben, ein Freund, ein guter Freund, die Liebe der Matrosen, irgendwo auf der Welt, Liebling, mein Herz lässt sich grüßen. Also der hat eigentlich extrem viele Hits für die Komödien Harmonists geschrieben.
Und das ist sein Flügel, den er bespielt
hat? Das war sein Flügel, den hat er bespielt. Nicht nur er, auch andere berühmte Komponisten, Franz Wachsmann, Wolfgang Korngold und andere Berühmtheiten haben auf diesem Flügel schon gespielt.
Genau, der steht jetzt auf der Bühne des Schillertheaters, wenn ihr euch zu fünft
richtig
mit dem Pianisten zusammen darum gruppiert.
So ist es.
Ja, also ich glaube, in aller Bescheidenheit kann man sagen, wir oder ihr, wenn man eines Tages zurückblickt, wird das hoffentlich ein Stück Theatergeschichte sein. Also ich glaube, man kann es wirklich sagen, ja, was damals aus dem Nichts gelungen ist und dann sich über so viele Jahre getragen habt und dass ihr beide es wirklich durchgehalten habt, von Anfang an dabei zu sein bis heute. Also Horst Maria Merz war der Letzte, der jetzt aus der Originaltruppe, ich glaube auch schon wieder 2 Jahre her, ne? Oder ein Jahr?
Fünf
schon.
Ja, ich glaube kurz nach dem 20.
Okay, also da er war der Letzte, auch einer von denen, die ich eingebracht hatte, ja, da war ich immer. Genau, aber ihr habt bis zum Schluss jetzt, bis heute durchgehalten und ich hoffe, dass es noch weiter so geht. Also ich bin bereit, mit euch das 35. oder 40. zu feiern.
Na klar.
Na, was wir beide oder damals auch zu sechst, was wir gemerkt haben, weil du ja auch sagst, wir haben als Comedian Harmonists hier mit dem Stück angefangen und dann dieses ganz Schnelle, dass wir dem eben auch gebucht wurden, kann man die Jungs auch buchen, na klar. Und daraus wurde uns dann, nachdem das erste dolle Jahr und dann mit Tourneen vorbei war, also eigentlich die ersten 2-3 Jahre war klar, daraus muss man, was heißt Beruf machen, aber wir wollen das weitermachen. Und da war kurz die Überlegung, ist denn jeder bereit, seine Solokarriere aufzugeben? Und vielleicht, weil wir das in der Musik vorher gemerkt haben, was das an Schönem bringen kann, wenn man eben einen Schritt zurückgeht, hat jeder gesagt, das mache ich, weil nur so können 6 Leute zusammen bestehen. Und dann eben, wenn wir 50 Konzerte im Jahr haben, also im Durchschnitt jedes Wochenende, dann muss man halt gucken, wie man das hinkriegt. Und dann kann man nicht noch nebenbei Film machen oder Oper. Und das haben wir auch alle gemacht. Und man kann sagen, oder ich würde sagen, alle Wechsel, die stattgefunden haben, das waren immer Karriereentscheidungen von den jeweiligen Personen, die gesagt haben, ganz toll, wir sind auch ganz toll mit denen auseinandergegangen, aber gesagt haben, bei mir habe ich jetzt die Chance noch dahin, der Tilman Rönnebeck als Opernsänger, was halt ganz toll ist und so weiter, hat halt jeder seinen nächsten Schritt beschlossen und sind auch immer so lange mit uns geblieben, bis wir jemand Neues, Adäquaten gefunden haben. Also es ist schon toll, muss ich sagen. Mache ich gerne weiter, weil ja.
Was ich persönlich toll finde, ist, dass ihr ja nicht nur auf dieser Nostalgiewelle reitet, natürlich von dem Klang her selbstverständlich, das ist nun mal damals erfunden worden von denen in Berlin, ja, in Friedenau oder um die Ecke, wo du jetzt wohnst, in der Stubenrauchstraße, dass ihr eben nicht nur die nostalgischen Lieder macht, nicht nur die Originalen gesungen haben, sondern eben auch heutige Songs in dem Stil der Comedian Harmonist singt. Also das macht bei den Konzerten wahnsinnigen Spaß, finde ich. Ja, das kriegt nochmal diesen Humor rein, den die Comedian Harmonists dann natürlich damals hatten. Also aktuelle Schlager zu singen auf ihre Art. Mit ihrem Humor, mit ihrer Musikalität.
Das ist ja auch, wir wollen ja ihr Erbe sozusagen pflegen, ne? Und genauso wie wir mit dem Theaterstück an die Originalgruppe erinnern wollten und eigentlich ihre Arbeit weiterführen wollten, die sie damals ja nur 7 Jahre lang ausüben durften, haben wir überlegt, was hätten die denn heute gemacht aus den heutigen Liedern? Und dann haben wir eben angefangen, aktuelle Lieder im Stil der Comedian Harmonists bearbeiten zu lassen. Und wir wussten auch nicht, wie das beim Publikum ankommt, aber bei ganz vielen Konzerten war das so, die sagten, ach, davon hätte ich gern noch mehr gehört. Also die fanden sie ja manchmal noch besser als die Originalstücke. Das ist natürlich immer so eine Mischung. Aber das macht natürlich ganz, ganz viel Spaß.
Ja, ja. Ganz spontan, ich kann nur von mir sagen, bei mir wechselt es ständig. Welches ist mein Lieblingslied? Welches ist deins gerade, Olaf, zur Zeit aus dem Repertoire? Kann morgen wieder anders sein.
Aus dem ganzen Repertoire,
ja,
oder
was du heute
oder von den Originalen?
Nee, jetzt, Titeln. Was ihr so singt. Also ich kann sagen, meins ist immer wieder und immer wiederkehrend, Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Das mag ich einfach jedes Mal, ja, muss ich schmunzeln, muss ich ein bisschen weinen, bin ich so berührt von der Liebe, die da mitschwingt. Ja?
Gib mir den letzten Abschiedskuss. Das ist bei mir eigentlich immer von dem Originalrepertoire mein Favorite.
Interessant, dass wir alle langsame Lieder am meisten lieben. Bei mir ist es von Anfang an gewesen und bis heute. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Das ist einfach, das ist auch stimmlich so herausfordernd. Und wenn es dann aber klappt, ist es eben so beglückend. Es ist immer noch mein Lieblingslied.
Schön. Ich freue mich, dass ihr bald wieder hier seid und dann, dass wir noch ganz oft in den Genuss kommen. Die Berlin Comedian Harmonists entweder als Konzert oder vielleicht auch mal wieder mit dem Stück zu sehen. Ich danke sehr euch, dass gerne. Ihr hier wart.
Ja, gerne. Ich hoffe, du hast die alten Bühnenbilder und Kostüme noch nicht vollständig eingemottet.
Natürlich nicht. Also eingemottet ja, aber sie sind auch da. Natürlich. Reißen mir ab und zu die Leute den Kopf ab, weil ich mal sage, das muss aber bleiben. Hier der Sessel und der Ofen und so weiter.
Neulich haben wir ja dieses Münchhausen-Stück gesehen. Und da war doch auf der Bühne einer der Originalsessel aus Harry Frommermanns Wohnung.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Daran siehst du aber, unten drunter, wenn du es umdrehst, steht immer noch Comedian Harmonists.
Genau.
Also das wird auf keinen Fall weggeschmissen. Okay, vielen Dank euch.
Martin,
danke dir.
Genau. Freue mich aufs Jubiläum, freue mich auf Silvester und dann geht's weiter.
Dann geht's weiter.
Alles Liebe.
Danke.
Danke.